schon starke Salbung hier vorne. Semi läuft's. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Halleluja. Oh. Papa, wir preisen dich und wir sagen dir Danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns auf diesem besonderen Weg gehst, den du für uns hast. Danke, dass du jeden führst und leidest. Danke, dass du mit jedem von uns diesen Prozess der Veränderung durchgehst, uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern aus deiner Liebe heraus veränderst du uns. Und danke, dass wir immer mehr erkennen dürfen, wie kostbar es ist, deinen Heiligen Geist in uns zu haben, der uns in aller Wahrheit führt und leitet, der uns ja, tröstet, wann Trost dran ist, der uns ermahnt, wann Ermahnung dran ist und der uns eine Gewissheit gibt, dass wir nicht alleine sind. Danke, dass wir auf ihn hören können, über unsere Emotionen, über unseren eigenen Willen, der manchmal gegen dich ist, Herr. Danke, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führt und leitet und uns, ja, nie alleine lässt. Danke, dass wir wissen dürfen, er ist alle Zeit bei uns. Du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und das bist du durch deinen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst, dass du uns hilfst und hilfst und hilfst und hilfst und hilfst, selbst wenn wir nein, 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 nein sagen. Du wirst nicht müde und du gibst niemals auf. Danke, dass du ja, heilig bist, wie dein Name sagt und dass du bei uns bist. Danke, dass das Wort heute Morgen auch wieder uns verändern darf, uns näher zu Jesus bringen darf, uns bestätigen darf, wo Bestätigung notwendig ist oder es uns verändern darf, wo Veränderung notwendig ist. Danke, Jesus, dass du uns liebst und dass deine Liebe alles ist, was wir haben. Das ist dieser Schatz, den wir haben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Ja, ich möchte heute weitermachen noch ein bisschen von dem Thema von letzter Woche, von der Liebe. Und wir leben in einer Welt, die eigentlich so komplett konträr ist zu dem, was Gott sagt, was Gott tut und vor allem, wie Gott ist. Diese Welt, die Bibel nennt sie eine gefallene Welt. Das heißt, sie war mal oben und ist jetzt unten, runtergefallen. Von der Gegenwart Gottes in die Gegenwart des Teufels. Und ich bin noch irgendwie total unter der Salbung von euren beiden Zeugnissen. Ja, ich sammle mich gerade wieder. Und Leute, das ist der Hammer, was Gott in eurem Leben tut. Und da sehe ich, dass das Thema Liebe nicht ein Thema ist, was theoretisch ist, sondern ein Thema, was praktisch ist. Und ich glaube, nichts hasst der Teufel mehr als Liebe. Der Teufel lässt dich eine Gemeinde bauen, wenn du das möchtest. Er lässt dich erfolgreich sein, wenn du das möchtest. Er lässt dich berühmt sein, wenn du das möchtest. Er würde dich zum besten Schriftsteller, Autor dieser Welt machen. Du kannst Millionen von Büchern verkaufen. Du kannst die schönsten Lieder schreiben. Du kannst der berühmteste Pastor, der größte Fernsehprediger dieser Welt werden. Solange du 1. Korinther 13 nicht erfüllst. Sobald die Liebe dazukommt, bist du ein roter Punkt, ein schwarzer Punkt, nenn's wie du willst. Du bist ein Ziel geworden für seine Angriffe und für seine Attacken. Glaubt ihr das? Wir gehen mal in die erste Bibelstelle, Johannes 13, Vers 35, in Luther, Johannes 13, Vers 35. Und das ist eine Bibelstelle, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, hat sie mich nicht mehr losgelassen. Und die kommt immer wieder in meinen Sinn. Und da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und jetzt stelle ich mal diesen Vers gegenüber dem Alltag von Gemeinden, gegenüber den Programmen von Gemeinden, gegenüber den Programmen von christlichen Organisationen. Ist es nicht interessant, dass die Bibel immer ganz einfach ist? Wir versuchen Menschen zu bekehren, wir versuchen Menschen vom Evangelium zu überzeugen und das ist so, so schwer. Gerade hat Tina gesagt, gib mir mehr Raum in dem Zeugnis. Ja, Jesus hat gesagt, gib mir mehr Raum. Genau das ist der Schlüssel. Daran wird jedermann erkennen. Wollen wir, dass die Welt erkennt, dass wir Jesu Jünger sind? Ja. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, wenn die Christen wüssten, was sie haben, wäre die Welt evangelisiert und christianisiert. Manchmal verstehen die Ungläubigen mehr, was wir haben, als wir selber, was wir haben. Dass ihr meine Jünger seid. Die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Welt wird erkennen, dass wir Christus ausstrahlen, wenn wir in der Liebe sind. Wenn wir in der Liebe bleiben. Wenn wir uns untereinander lieb haben. Leute, das ist eine Herausforderung. Hä? uns untereinander lieb zu haben, das ist eine Herausforderung. Und nochmal dieser Satz, den ich ganz oft gebrauche, nur Liebe kann das. Wie kannst du Menschen lieben, die überhaupt nicht zu dir passen? Wie kannst du Menschen lieben, die du nie auswählen würdest? Wie kannst du Menschen lieben? Die Frage ist beantwortet, indem Christus dich zuerst geliebt hat. Wenn du dich füllst mit der Liebe, wenn du Raum gibst, wenn du den Tag mit Jesus beginnst, wenn du in schwierigen Situationen, wie gerade im Zeugnis oder in den Zeugnissen, muss ich ja sagen, wenn du da in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen, wo deine Emotionen rebellieren und schreien und was anderes wollen, die schreien nach Gerechtigkeit, obwohl sie gar nicht wissen, was Gerechtigkeit ist. Deine Emotionen wollen was anderes, wie was der Heilige Geist will. Nicht immer, aber wir verändern uns. Wir gehen auf diesem Weg. Und selbst bei Jesus war es so im Garten Gethsemane. Er wollte dem Vater dienen, er wollte den Vater glücklich machen. Er kam, er wurde geboren, um den Willen des Vaters zu tun. Der Wille des Vaters war, er soll geboren werden, um zu sterben. Er hatte keine Partys, er hatte keine guten Zeiten, er hatte keine eigenen Dinge, er hatte kein Haus, kein Auto, kein Boot. Er hatte nicht mal einen eigenen Esel, nicht mal ein Kamel oder ein Pferd oder irgendwas, obwohl ihm alles gehört. Jesus kam, um zu dienen, um den Willen des Vaters zu tun. Und dann kam dieser Moment im Garten Gethsemane, wo er merkte, seine Emotionen wollen was ganz anderes. Und das sind die Situationen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Tina hätte anders reagieren können in diesem Zeugnis. Marion hätte anders reagieren können. Hätte sagen können, mein Wille geschieht. Nein, das sehe ich gar nicht ein. Nein, 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 Herr. Hat auch mal einer gebetet, gell? Nein, Herr. Daran wird jedermann erkennen. Da sind wir weit weg, gell? Ich spüre es auch für mich, wo ich denke, wow, 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 wow. Daran wird jedermann erkennen. Was erkennen Menschen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen? Was sehen sie da? Was erkennen sie da? Oder was meinen sie zu erkennen? Bei mir mein Harley-T-Shirt, ah, bist du Harley-Fahrer? Hat mich neulich einer gefragt, na, ne, Wahnsinn. Ja. Was eine Erkenntnis, welche eine Einsicht, eine prophetische Gabe spüre ich da. Wow, da trägt einer ein Harley-T-Shirt. Fährst du Harley? Ne, ich fahre BMW. Jo, ne, ist nicht unschwer zu erkennen. Einer trägt VfB-T-Shirt, ah, bist du Bayern-Fan? Ne, ja. Aber das Zeugnis gerade, warum leuchtet dein Gesicht? Was ist mit deinem Gesicht anders? Das sind die Momente, wo wir Jesus ausstrahlen. Ich glaube, das ist euch allen schon passiert, ohne dass es euch bewusst war. Ja. Tina wurde gefragt, was ist anders? Vielleicht hat dich derjenige oder diejenige, die dir gegenüber war, das auch gesehen, aber nichts gesagt. Und dir war das gar nicht so bewusst. Ja? Aber das macht nichts. Geht nicht darum, ob andere dich bestätigen. Es geht darum, ob der Heilige Geist dich bestätigt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wow. Liebe untereinander. Liebe untereinander. Römer 8, Vers 35. Römer 8, Vers 35. Die Lieblingspassage in der Bibel ist für mich Römer 8. Ich liebe Römer 8, da ist so viel drin. Und da heißt es, wer will uns scheiden oder trennen von der Liebe Christi? Fragezeichen, Fragezeichen. Gibt es etwas, was uns trennen kann von der Liebe Christi? Ja, eine Person, du selbst. Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert, je nachdem Übersetzung, manche haben modernere Worte, aber ihr versteht, was es meint. Nichts kann uns trennen, was von außen kommt. Äußerlich kann uns nichts trennen, weder ein Angriff noch Verfolgung noch Hunger noch irgendwas, was in dieser Welt Menschen begegnet, kann dich trennen von der Liebe Christi oder mit anderen Worten, niemand wird es erlaubt von Gott, dich von ihm zu trennen. Nur wir selber können das. Uns selber wird es sogar erlaubt. Das ist heftig, oder? Wisst ihr, dass die Liebe und das Gesetz zusammengehören? Ist mir noch nicht aufgefallen, bis gestern und heute Morgen, wo ich angefangen habe, mit dem Thema tiefer zu beschäftigen. Beschäftigt mich schon die ganze Woche so, aber dann, wenn ich dann ins Wort gehe, dann merke ich, jetzt führt mich der Heilige Geist zu Bibelstellen. Wusstet ihr, dass das Gesetz und die Liebe zusammengehören? Ich wusste das bisher noch nicht so. Ihr wisst ja, was haben wir als Christen mit dem Gesetz zu tun? Nichts. Und dennoch hat es Gott in unser Herz geschrieben. Schauen wir uns gleich noch an. Das Gesetz rechnet mit Strafe. Das Gesetz hat immer zur Folge Strafe oder Freispruch. Freispruch, wenn ich es erfülle, Strafe, wenn ich gegen das Gesetz handle. Da ich Christ bin und nie unter dem Gesetz war, weil Christus des Gesetzes Ende ist, rechne ich nicht mit Strafe. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht raus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und dennoch haben wir vieles mit dem Gesetz zu tun. Das schauen wir uns heute Morgen an. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Hier steht nicht Bruder, Schwester, hier steht der Nächste. Wer ist der Nächste? Alle? Jedermann. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Seht ihr, was hier steht? Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Gott hat das Gesetz nie außer Kraft gesetzt. Er hat nie gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Was sagt das Gesetz? Nun bleiben wir nochmal kurz bei den 10 Geboten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Ist die Liebe deine Motivation, kannst du das nicht mehr. Oder wenn es dir passiert ist, passiert uns alle nochmal, dann fühlen wir uns nicht gut. Aber das ist diesmal vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist signalisiert uns in unsere Emotionen, Thomas, das war eine Lüge, das ist gestohlen, gib's zurück, korrigier die Lüge. Ja oder nein? Leute, das ist so immens wichtig, dass wir das heute Morgen greifen und verstehen. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Bist du in der Liebe, liebst du, hast du mit dem Gesetz keine Probleme. Denn du liebst Gott mehr, als dass du was stehlen möchtest. Der Teufel kommt, der sagt dir, da liegt ein Geldbeutel, steck ihn ein. Und du sagst, nee, ist nicht meiner, sehe ich gar nicht ein. Wir wissen es siebenfach sowieso. Du musst auch nicht lügen, du musst auch nicht... Und alles, was im Gesetz so steht, ist ja viel, viel mehr als das. Wenn du in der Liebe wandelst, ist die Liebe wie ein Teflonanzug, wie ein Schutz gegenüber dem Feind. Der Feind stellt dir Fettnäpfchen auf, er stellt dir Fallen auf und tarnt sie mit Laub. Er tut eine Bärenfalle machen, wenn du da reintrittst, ist dein Fuß nicht nur in der Falle. Jeder Knochen bricht, wenn eine Bärenfalle zugeht. Da sind Haken dran, die gehen in dein Fleisch. Dein Bein kann man amputieren, dein Fuß. Und er stellt dir solche Fallen auf, tarnt sie und er möchte, dass du da reinläufst. Gott möchte dich bewahren. Gott sagt dir, vergib. Aber Herr, Gott sagt dir, korrigier das, mach es wieder gut, berichtige es. Und wir sind in einer Zeit, wo sich Christen trennen, extremst. Da kommen wir nachher noch drauf. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Warum? Das kann sie nicht. Die Bibelstelle, über die mich am meisten aufgeregt habe in den ersten Jahren, wo ich Christ geworden ist, liebe deine Feinde. Ich habe gesagt, das akzeptiere ich nicht, ich liebe doch meine Feinde nicht. Ist der bekloppt da oben oder was? Ich habe mit mir und meinen Emotionen gekämpft. Meine Emotionen gesagt, ich will dem einen scheuern, ich schmier dem einen. Ich sehe das doch gar nicht ein. Da bestiehlt mich ein, ich erwische ihn, das soll ich noch zum Kaffee einladen oder ihm ein Stück Kuchen spendieren oder was? Den klatsche ich weg. Versteht ihr, was ich meine? Meine Emotionen waren irgendwo, aber nicht in der Liebe. Sie haben die Liebe gar nicht verstanden. Sie wollten die Liebe auch gar nicht. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Jetzt kommen wir zurück in die Gemeinde. Die Spielwiese Gemeinde. Weil du heute Morgen hier bist, zeigt es mir, dass du in der Liebe wandelst. Dass die Menschen, die hier sind, dir nicht egal sind. Wenn jemand nicht mehr in die Gemeinde geht, Aus welchem Grund auch immer. Und die Bibel sagt ganz klar, verlasse die Versammlung nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum gehen Leute? Ich frage mich das immer und immer wieder. Ich sage immer wieder zum Herrn, wie die Tina auch gebetet hat, bin ich noch richtig, Herr? Mache ich was falsch? Bin ich irgendwann falsch abgebogen? Bin ich neben der Spur? Habe ich ein Gleis verlassen? Bin ich irgendwie, habe ich irgendwas? Ich kriege nie eine Antwort. Und solange Gott nicht Nein sagt, gilt für mich sein Ja. Weil ich weiß eins, wenn Gott Nein sagen will, der stellt einen Esel vor dich, der plötzlich spricht. Er macht irgendwas, um mit dir zu reden. Er lässt dich nicht laufen und sagt, ich habe schon 10 Mal gesagt, aber du hörst nicht zu. Nee, der wird es dir so sagen, dass du es weißt. Korrekt? Aber das Interessante ist, dass hier viel ums Herz geht, viel um Charakterschule und so weiter. Und das kostet einen Preis. Manche mögen es nicht. Manche können hier reinsitzen und denen ist es egal und andere nehmen es ernst, so wie du. Wenn du da bist und es ernst nimmst, willst du mehr davon. Und du merkst, dein Leben, dein Charakter, dein Umfeld verändert sich. Du wirst Freunde verlieren, weil die mit deiner Ehrlichkeit nicht klarkommen. Das haben wir heute Morgen auch gehört. Die kommen mit deiner Wahrhaftigkeit nicht klar. Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, die Menschheit liebt eine einfache Lüge mehr als eine komplizierte Wahrheit. Das ist in der Geschichte immer so. Immer. Und Jesus hat es auch ständig erlebt mit den Menschen, Umgang mit den Menschen. Pass auf, Hebräer 8, Vers 10. Hat Sonja neulich auch drüber gepredigt, Hebräer 8, Vers 10. Da steht, denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israels nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Gott hat sein Gesetz in dein Herz geschrieben. Du musst dich gar nicht bemühen drum, es steht in deinem Herzen. Es spricht aus deinem Herzen. Gottes Gesetz, und wir wissen, das Gesetz Gottes ist wer? Eine Person, Jesus Christus. Jesus ist das Gesetz. Er saß mit dem Vater zusammen, ganz bevor irgendwas geschaffen wurde, und haben sie gesagt, lass uns mal unseren Willen aufschreiben. Das Gesetz ist der Wille Gottes. Wo Gott sagt, das ist gut, das ist schlecht. Das baut, das zerstört. Das segnet, das verflucht und so weiter. Dann hat der Vater gesagt, Jesus, bist du bereit, auf die Erde zu gehen, für die Menschheit zu sterben? Jesus sagt, ja, wenn es dein Wille ist, will ich dein Wille tun. Dann sagt der Vater, aber dann musst du das Gesetz erfüllen. Du musst das Gesetz vorleben. Hat Jesus das Gesetz erfüllt? Ich habe euch schon mal gesagt, das ist wie beim Hochspringen. Die Latte liegt nicht auf 2-3 Meter, die Latte liegt im Himmel auf 200 Meter Höhe. Kein Mensch kann da je drüber hüpfen. Deswegen hat kein Mensch je die Latte erreicht. Jesus hat gesagt, ich lege die Latte so hoch vom Gesetz, von der Erfüllung des Gesetzes, dass nur ich drüber springen kann. Dass nur ich sie erfülle. Leute, wenn Gott es nicht getan hätte, wäre es völlig ungerecht. Wenn Gott von dir etwas fordern würde, was er selber nicht bereit wäre zu tun, die besten Ausbilder beim Militär sind die, die die Übung vormachen. Die durch den Matsch robben, die über die Mauer kraxeln und so weiter und dir sagen, so jetzt du. Die schlechtesten Ausbilder sind die, die nebendran stehen mit pickfeinen Anzug oder Uniform und sagen, so, durch den Matsch. Das ist kein Vorbild. Jesus ging durch den Dreck dieser Welt und er hat diese Latte übersprungen, hat in seinem Herzen das Gesetz getragen, alle Zeit. Und er hat gesagt, ich bin kein Gesetzesbrecher, sondern ich bin ein Gesetzeshüter. Und dieser Geist ist der Heilige Geist, den er in uns hineingelegt hat. Und der Vater hat mit seinem Finger, so wie Jesus auf die Erde schrieb, und man geht davon aus, dass das Stein war. Wie schrieb der Vater die Gesetzestafel mit seinem Finger bei Mose? Und so schrieb Jesus auf dem Boden, deswegen waren die platt. In die Erde kann jeder schreiben. Aber Jesus schrieb auf Stein mit seinem Finger. Wie Superman. Pff, mit dem himmlischen Laser. Und jeder konnte das lesen, die waren entsetzt. Die merkten, was macht der alles? Und das Gleiche hat der Vater mit seinem Finger in deinem Herzen getan, in deinem neuen Herzen. Ist sein Gesetz drin. Sei ehrlich. Wenn du stiehlst, fühlst du dich gut dabei. Wenn du lügst und all die anderen Sachen, die wir gerade alle erwähnen. Du merkst, es zerreißt dein Herz. Du kannst nicht mehr. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ist das nicht der Hammer, der Vers? Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Immer wieder höre ich Predigten oder treffe ich auf Gemeinden, da geht es nur ums Gesetz. Nur ums Gesetz. Gestern haben wir wieder ein Zeugnis gesehen, weltliches Zeugnis von einem, der religiös aufgewachsen ist in einer religiösen Familie, wo alles verboten war in Amerika. Und jetzt ist er ausgebrochen, jetzt ist er Michael Jackson-Imitator und was weiß ich. Und ich habe zu Bärbel gesagt, hast du zugehört, was der gerade gesagt hat? Religion ist immer ohne Liebe. Religion kann nur ohne Liebe sein, weil wenn du die Liebe hättest, bräuchtest du die Religion nicht. Hätte dieser Junge, er durfte kein Alkohol, kein Fernsehen, kein Halloween in Amerika, bei uns der Fasching, er durfte nirgends hin, er war ausgeschlossen. Hätte er Liebe von seinen Eltern gehabt in dieser Zeit, wäre ihm das egal gewesen. Er hätte sogar gesagt, es war gut, dass meine Eltern mich davor bewahrt haben, weil die Liebe hätte ihn bewahrt. Aber weil Religion immer ohne Liebe ist, Religion braucht die Liebe nicht. Ist es immer nur Gesetz halten. Verbot, 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 Verbot. Versteht ihr, was ich sagen will? Jetzt musst du aufpassen in Gemeinden, was da gepredigt wird oder wenn du eine Predigt hörst. Was ist die Erfüllung des Gesetzes? Wer weiß es noch? Red mit dir, komm, die Liebe. Wo kriegst du das gepredigt? Amen, danke. Danke, hier wird es gepredigt. Was ist strebenswerter, nach der Liebe zu trachten oder nach dem Gesetz? Red mal mit Christen, die erzählen dir nicht, oh, ich bin heute so in der Liebe, ich habe meinen Nachbar geliebt und da. Und die erzählen, das mache ich und hier mache ich und da gehe ich hin und ich war in der Gebetsgruppe und ich habe das. Und sie erzählen ständig, was sie leisten. Letzte Woche in der Predigt habe ich euch gesagt, die Momente, die für den Vater am kostbarsten sind, sind die, wo du mit ihm Liebe gemacht hast. Wie macht man mit dem Vater Liebe? Indem du sagst, Papa, ich habe dich so lieb und du meinst es von ganzem Herzen. Nicht geheuchelt oder antrainiert, sondern wo du spürst, boah, Papa, ich bin so dankbar für alles. Danke für alles. Da muss gar nichts Besonderes passiert sein, einfach nur danke für alles. Meine Frau liebt es, wenn sie gut gekocht hat. Ich sage, danke, Schatz, ich liebe dich, du hast gut gekocht. Aber wenn ich einfach mal nur so sage, danke Schatz, oder sie kriegt mal Blumen einfach so, nicht weil sie gut gekocht hat, ich glaube, da freut sie sich mehr. Der Vater ist ja nicht dümmer wie wir. Der ist ja nicht komischer als wir. Er hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Der Vater liebt es, wenn wir ihm sagen, Papa, ich habe dich so lieb. Ist das schwer? Ist nur eine Entscheidung entfernt. Aber wenn du in einer religiösen Gruppe bist, wo die Männer und die Frauen getrennt sind, wo die den Dutt tragen und die langen Röcke und die Männer die Anzüge und die Krawatten und alles Äußerliche ist geregelt. Je mehr es äußerlich geregelt ist, hör mir gut zu, desto katastrophaler ist es innerlich. Je mehr es innerlich geregelt ist, desto scheißegal ist es eigentlich, wie es äußerlich ist. Aber da gehört Wahrhaftigkeit dazu, da gehört Ehrlichkeit dazu. Wir können uns nachher alle umarmen und sagen, ich habe dich so lieb, aber ist das wirklich so? Man spürt's. Und man wird es wahrnehmen. Und wisst ihr, wo man es am allermeisten spürt und wahrnimmt, ist, wenn wir gerade mal nicht gut drauf sind und gar nicht so liebenswürdig sind und der andere sagt, ich habe dich trotzdem lieb, komm. Oder du rufst dienstags an und sagst, hey, ich möchte mich entschuldigen für Sonntag, wie ich mich benommen habe. Ja, alles gut, habt ihr schon vergeben. Warum schon vergeben? Ja, weil ich dich lieb habe. Weil der Vater dich liebt und weil er, ne? Und weil ich auch mal einen schlechten Tag habe. Und das ist Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, haben wir gerade gelesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie eifert nicht, sie trägt nicht nach und so weiter. Das kennt ihr ja alle. Die Frage ist jetzt, wollen wir das? Oder sagen wir, oh, das ist mir alles zu anstrengend, ja, ich will auch mal mein Recht und so weiter. Das ist nicht gut. Glaubt ihr das? Jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Bibelstelle, Matthäus 24, Vers 12. Matthäus 24, kennt ihr die Endzeitrede von Jesus, wo er sagt, was alles kommen wird in der Endzeit? Wir sind in der Endzeit. Leute, ich habe jetzt aktuell eine Insider-Information bekommen, dass sie 2028 die nächste Impfung planen für die ganze Welt. Und es soll jeder Mensch dazu gezwungen werden, gewaltsam gezwungen werden, diese nächste Impfung zu nehmen. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich habe euch letztes Mal gesagt, das war die Generalprobe, wenn ihr euch erinnert. Vielleicht sind wir bis dahin weg, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wenn ich spüre, lass dich nicht impfen, dann bin ich auch bereit, ins Gefängnis zu gehen. Das ist mir egal. Also ich mache es so, wie ich spüre, wie der Vater mich leitet. Amen. Schau mal, was hier steht. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, leben wir schon in dieser Zeit, wo das Böse gut und das Gute böse genannt wird. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ich habe noch eine andere Übersetzung, die gefällt mir besser. Und da heißt es, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Weil die Missachtung des Gesetzes, ist aus der Thomson-Studienbibel, ich glaube von 84 ist die, Luther 84, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Klingelt es bei einigen von euch schon? Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Jetzt gehen wir zu Christen, wir reden nur von Christen, die Leute da draußen haben das Gesetz nicht. Das Gesetz ist der Zwillingsbruder von der Liebe. Weil die Missachtung der Liebe überhand nehmen wird. Bei Christen. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Leute, das ist krass. Damit die Liebe erkaltet, muss sie mal zuerst da gewesen sein. Jemand, der keine Liebe hat, und ich rede von der Agape-Liebe, nicht von der weltlichen Liebe, die hat jeder, mehr oder weniger. Was passiert da? Was passiert da? Christen werden immer lauwarmer in dieser Zeit, in der wir sind. Sie nehmen es nicht mehr so genau. Ja, wir sind auch für Homosexualität. Ja, man kann doch mal lügen, ist doch nur eine Notlüge. Ja, ich habe das mitgehen lassen, ich sehe das nicht als gestohlen. Das ist eine Leihgabe. Leute, habt ihr schon solche Christen kennengelernt? Ich schon einige in den letzten Jahren und ich habe das Gefühl, die werden mehr. Und dann kriege ich als Sachen erzählt von Leuten, die meine Predigten hören online, die mir erzählen und sagen, hey, meine Mutter ist gläubig und jetzt hat sie eine Nachricht gekriegt, das und das ist passiert. Hat die ist umgefallen wie irgendwas. Na, heute Morgen habe ich gedacht, nee, die ist nicht umgefallen, die ist noch nie gestanden. Wenn ich stehe, stehe ich für etwas. Das sagt dieses Wort. Ich stehe ein für etwas. Ich stehe für das Gesetz. Auch wenn die ganze Welt stiehlt, ich stehle nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und weil ich diese Entscheidung getroffen habe, das Gesetz zu erfüllen, liebe ich den Vater. Und weil ich den Vater liebe, erfülle ich das Gesetz. Mal als Grundeinstellung. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache, davon rede ich ja nicht. Sondern als Grundeinstellung. Aber wir kommen in eine Zeit, und ich sehe das jetzt, und ich glaube nicht so sehr mehr an eine Erweckung. Überall kriege ich, habe wieder Zuschriften gekriegt von so einem christlichen Dienst aus Deutschland. Es kommt wieder eine Tsunami-Welle und alle werden sich bekehren. Wann war denn das in der Geschichte der Menschheit? Noch nie, Leute. Ja, die Bibel sagt, der Gott wird seinen Geist am Ende. Ja. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich wünsche mir, dass ich da falsch liege. Aber was ich sehe, ist etwas anderes. Dass die Christen, die es jetzt schon gibt und vor allem in der westlichen Welt, dass die immer mehr lauwarmer werden und von lauwarm zu kalt ist es nur noch ein kleiner Hopser. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Und ich sage euch, Leute, hier redet es von den Gemeinden, wo alles toleriert wird. Ja, wir wollen nicht anecken. Das hast du schon bei Corona gesehen. Könnt ihr euch erinnern? Ich will jetzt keine Namen nennen und keine Gemeinden, aber es gab große Dienste in Deutschland, die waren total linientreu und haben gesagt, jeder in unserer Gemeinde muss sich impfen lassen, weil das ist vom Staat so vorgegeben und wir sind dafür und der Staat will das und wir sagen Ja zum Staat. Wo ist Jesus durch die Walachiner gesagt, was die Römer sagen, das ist gut, es steht über dem Gesetz, macht, was die Römer sagen. Ja, da musst du Jupiter anbeten und Venus und wie sie alle heißen. Hat es Jesus gemacht? Nein. Er hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Steuern. Steuern braucht jedes Land. Man muss Polizei bezahlen und so weiter. Das ist normal. Aber Jesus hat nicht gesagt, ordnet euch da unter. Leute, wenn die Missachtung des Gesetzes überhand nimmt, dann ist das eine Entscheidung. Eine persönliche, bewusste Entscheidung, wo ich in einer Gruppe bleibe und sage, ja, da gibt es Homosexuelle, das ist okay, der Pastor toleriert das, dann toleriere ich das auch. Und du hast dich entschieden für die Missachtung des Gesetzes, Punkt. Stimmt's? Oder du sagst, nein, das kann ich so nicht akzeptieren, da kann ich nicht mit. Ich sage nein dazu, wir lieben die Sünder, aber wir akzeptieren nicht die Sünde. Es ist Sünde, es bleibt Sünde, das Gesetz ist dagegen. Mein Gott sagt, er hasst es, wenn ein Mann bei einem Mann liegt oder eine Frau bei einer Frau oder wenn ein Mann Frauenkleider trägt. Das steht im Gesetz, Gott hasst es. Wenn Gott etwas hasst, dann ist es schlimm. Dann ist es nicht so Larifari. Und das ist eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, ich bin dagegen und dann gehe ich. Dann verlasse ich die Gruppe, weil diese Gruppe nicht mehr dem Gesetz folgt. Habt ihr den Unterschied heute Morgen verstanden? Wir sagen nicht, weil wir so sehr das Gesetz halten, deswegen lieben wir so sehr Gott. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Weil wir so sehr Gott lieben, deswegen sind unsere Früchte das Gesetz halten. So muss es sein. Dann ist es sauber, dann ist es richtig. Römer 12, Vers 10. Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist die Baustelle Gemeinde. Kommen wir einander mit Ehrerbietung zuvor? Ja, wenn wir uns für die Liebe entschieden haben. Ja, wir geifen uns hier mal an, wir zoffen uns hier mal. Ja, wir sind mal schlecht gelaunt und wir regen uns auch mal über den anderen auf. Aber ich glaube, keiner geht da lang durch sein Leben und sagt, oh, pff. Sondern du merkst, ich muss gucken, dass ich das bearbeite. Dass ich anrufe, dass ich das klärt, dass man das irgendwie miteinander. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Ist die nicht herzlich, ist sie nicht echt, ist sie nicht aus dem Herzen, sondern aufgesetzt, antrainiert. Wie ein Hündchen. Bell, kriegst ein Stück Wurst. Ja? Zurück. Ich zitiere nochmal Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt wird erkennen und fragen, was ist anders bei euch, wenn wir uns untereinander lieben. Was würdest du jetzt tun, wenn du der Teufel wärst? Du würdest die Liebe durch alles ersetzen in einer Gruppe. Egal wie die Gruppe aussieht. Also ich würde es so machen. Ich würde denen paar gute Sänger schenken und dann laufen die um und sagen, Mensch, wir haben die tollsten Sänger in der Gemeinde, ist der Hammer. Ich würde ihnen die super Musiker schicken, oh, wir haben die beste Lobpreisband der Welt. Ich würde ihnen Finanzen schicken, sie bauen sich einen schönen Palast. Oh, hast du schon mal unsere Gemeinde gesehen? Boah, wir haben vom feinsten Marmor aus Italien und oh. Ich würde alles tun, damit sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zum Punkt, um was es geht in der Gemeinde. Jetzt schaut in unsere kleine Gruppe. Leute, die hierher kommen, die zum ersten Mal da sind, alle sagen mir dasselbe. Unter Tränen, wo ich hier rein bin, war die Kraft Gottes da. Ich habe Gott erlebt. Alle sagen mir das, alle, die letzten Jahre gekommen sind, ohne Ausnahme. Wow, ist das toll hier. Und dann geht's los. Ja, aber die Räumlichkeiten. Ja, aber der Emmertsgrund. Ja, aber die Leute, die da sind. Ja, aber du mit deinem Harley-T-Shirt. Ja, aber. Sie kriegen alle möglichen Eindrücke, warum es hier nicht so ist, wie es ist. Und ich habe mir die Woche Gedanken gemacht und hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Thomas, Sie suchen eine perfekte Gemeinde. Sie wollen einen schönen Ort haben. Sie wollen einen schönen Pastor haben. Sie wollen schöne Leute um sich herum haben. Sie wollen schön Kaffee trinken. Sie wollen, dass es hier perfekt ist nach Ihrer Vorstellung, weil in Deutschland muss alles perfekt sein. Klingelt's bei euch? Sie haben nicht verstanden, um was es hier geht. Hier gibt's keine schönen Leute, hier gibt's keinen tollen Pastor, hier gibt's keinen. Ihr versteht, was ich meine? Ja? Was hier das Tolle ist, ist die Liebe untereinander. Wenn ich euch liebe und ihr mich liebt, haben wir alles erfüllt. Natürlich den Vater zuerst, ihr versteht. Wenn du da bist, weil ich aussehe wie Brad Pitt oder keine Ahnung, dann bist du falsch, dann ist deine Motivation falsch. Wenn du in eine Gemeinde gehst, weil es da so schön ist, das kann man so schön vorzeigen, die Nachbarn und die Arbeitskollegen einladen, geh mal mit zu uns. Wow, wir haben eine Soundanlage, die hat 200.000 Euro gekostet. Wir haben den tollsten Sound. Ist das Fantasy oder höre ich das jedes Jahr aufs Neue? Ich höre es jedes Jahr aufs Neue, egal wo ich bin. Es geht immer um die Dinge, aber geht es um Herzensveränderung, geht es um Charakterschule. Da geht es ans Eingemachte, da geht es ans Innere. Und da laufen dir die Leute weg. Kommen hierher, sagen, hier erlebe ich Gott, sind total berührt, weinen unter der Gegenwart Gottes oder in der Gegenwart Gottes. Und dann kommen sie nicht mehr wieder. Ich habe mich gefragt, warum? Weil ihnen bewusst wird, wenn da Gott ist, muss ich ehrlich werden. Sie lieben Gott, solange wir sie streichelt in seiner Gegenwart. Aber wenn dann Gott sagt, zieh dich mal aus, mach dich mal nackig. Nee, das mache ich nicht. Du darfst bis hierhin, aber nicht weiter. Und deswegen glaube ich, bleiben nicht viele da. Ist jetzt die Lösung aufzuhören? Nein. Sondern, ja, danke, jetzt hast recht. Wir machen weiter wie immer. Wir machen das, was wir machen, und wir machen es von ganzem Herzen. Und wir wissen, dass wir das Gesetz nicht missachten, weil es in unser Herz geschrieben ist. Letztendlich würden wir uns selbst betrügen, wenn wir sündigen, weil wir spüren, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr. Es ist alles nur eine Entscheidung entfernt zu sagen, nein, ich besaufe mich jetzt nicht, nein, ich greife nicht mehr zu Drogen, nein, ich mache dies nicht mehr, nein, ich mache das nicht mehr. Es ist nur eine Entscheidung entfernt. Der Teufel kann dich nicht zwingen. Und manchmal ist die Begierde noch stark, aber du kannst sagen, Herr, hilf mir jetzt. Heiliger Geist, nimm diese Begierde weg. Wechsel sie aus mit dem Wunsch nach Anbetung. Diese Begierde jetzt auch zu schreien mit allen Fußballfans, nimm es weg. Nimm mir den Fußball aus dem Herzen und ersetze es mit dir. Gott macht es. Nein, ich greife jetzt nicht mehr zur Zigarette. Nein, ich bete die Dämonen nicht an mit jeder Zigarette. Sondern ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Leute, ist eine Entscheidung. Genauso wie die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, die Missachtung des Gesetzes. Und ich glaube mir, du wirst komisch sein. Du bist für andere komisch, du bist seltsam, du passt nicht rein. Immer wieder bei uns in der Straße wird gefeiert. Die Einzigen, die nie eingeladen sind, sind wir. Aber mir macht es nichts. Es ist manchmal geschwind bitter, wenn man sie wieder lachen hört und bis morgens ah, und hoch die Tassen und hurra und das Leben ist schön. Andauernd. Aber ich denke mir, hä, ich weine lieber jetzt und lache dann bei dir. Als ich jetzt lache und dann weine, weil ich nicht bei dir bin. Und das ist die Welt. Und ich habe eigentlich genug zum Lachen. Ich muss mich nur dafür entscheiden. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Da muss ich mich dafür entscheiden, täglich. Weil es gegen die Welt ist, gegen die Emotionen, gegen das, was der Teufel schleudert. Er will uns mit Dreck bewerfen, aber wir leuchten. Wir leuchten. Wir leuchten. Amen. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen zur Ehrerbietung davor. Ich glaube, das ist ein Gebet, was wir die nächsten Tage, Wochen und Monate beten können. Herr, verändere mich in die Richtung. Gott sei Dank sagt er nicht, oh Thomas, hast du noch einen anderen Wunsch frei? Das ist echt schwierig bei dir. Nee, er sagt, Thomas, ich helfe dir. Amen. Er sagt, ich helfe dir. Ich helfe dir. Epheser 3, Vers 17. Den schauen wir uns an, den Vers, und dann gucken wir uns die kleine Passage an. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Dass Christus durch den Glauben, wo wohnt er durch den Glauben? In deinem Herzen. Und du bist in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Eingewurzelt heißt, du wächst erstmal in eine Richtung, die man nicht sieht. Reife Christen, echte Christen, liebende Christen, Christen, die Christsein ernst nehmen, wachsen erstmal in die Tiefe. Sie haben tiefe Wurzeln. Wenn du eine Pflanze siehst, siehst du die Wurzeln nicht. Da gibt es so ein schönes Bild mit zwei Karotten. Oben ganz viel Grün, unten kleine Karotte. Und die nächste ist so eine riesige Karotte und oben wenig Grün. So ist die Welt. So sind Christen, die beurteilen dich. Aber die wissen nicht, wie tief deine Wurzeln gehen. Wurzeln sind dein Glauben. Hier heißt es, du sollst durch den Glauben in deinem Herzen tiefe Wurzeln haben. In Christus. Leute, das ist eine Arbeit, wenn man nicht viele Früchte sieht, weil die Früchte noch gar nicht dran sind, sondern die Wurzeln bauen. Ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, hat keine Angst vor Stürmen. Ein Baum, der keine tiefe Wurzeln hat, wackelt bei jedem Sturm, bis der Sturm so stark ist, dass er umfällt. Das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will und in dem Leben von jedem Christen. Er möchte tiefe Wurzeln bauen. Aber wenn sowas nicht gelehrt wird oder gezeigt wird oder wie auch immer in der Gemeinde oder sonst wo, kannst du keine tiefe Wurzeln bilden, weil du ständig umgepflanzt wirst. Sobald deine Wurzeln tiefer werden, sagen, oh Bruder, jetzt kommen wir mal runter, ich bin schon 30 Jahre gläubig, so war mein erster Hauskreis. Du musst schon mal runterkommen, wir sind schon 30 Jahre gläubig, du bist zu eifrig, zu fanatisch. Und dann reißen sie dich raus und rüber und am liebsten würden sie dich in einen Topf pflanzen. Weil dann wissen sie, wo du bist und sie können dich hinstellen, wo sie dich hinstellen wollen. Ins Licht, wenn es dran ist und in den Schatten, wenn es auch dran ist, so wie es ihnen beliebt. Aber sei du und sag, ich habe tiefe Wurzeln in Christus, ich bin verwurzelt, ich bleibe stehen und du merkst es selber, wenn ein Sturm kommt und der wackelt an dir, ob er dich umgeworfen hat oder nicht. Und nach jedem Sturm wird der Baum stärker, nicht schwächer, weil er sagt sich, oh, das hat noch ein bisschen gewackelt, ich glaube, die Wurzeln müssen noch tiefer. Und dann ziehst du noch mehr im Glauben, noch mehr im Glauben, noch mehr im Glauben. Und dann, wenn du so tief drin bist, weißt du, was du nicht mehr brauchst? Einer, der dich bebetet, einer, der dich besingt, einer, der heile Gänsle macht mit dir. Du brauchst kein Healing Room mehr. Oh, du brauchst keine Auszeit mehr. Du brauchst keinen Urlaub mehr. Oh. Warum? Weil du stehst. Wer soll denn dir noch was geben, wenn du stehst? Und jetzt, wenn du stehst, hast du eine Berufung, anderen zu helfen, dass sie stehen bleiben. Wir haben zu wenig Bäume in diese Richtung in der Christenheit. Wir haben zu wenig Bäume. Wir stehen hin, wenn der Baum umgefallen ist und der liegt da und dann reden wir drüber. Wie konnte das passieren? Wer war gegen den Baum? Wer hat den Wind bebetet, dass der kam? Ja, das ist schlimm. Die Schwester braucht jetzt Heilung. Die braucht Mitleid. Man muss ihr jetzt erklären, dass sie immer noch ein Baum ist, auch wenn sie umgefallen ist. Sie ist entwurzelt, aber das macht doch nichts. Zwei, drei kleine Wurzelchen sind bestimmt noch drin. Und dann wird alles irgendwie, anstatt zu sagen, nee, Jesus, hol mich nochmal hoch, mach nochmal ein Loch, steck mich nochmal rein, lass mich nochmal anwachsen, begieß mich. Ich habe gemerkt, ich bin umgefallen, aber das ist noch nicht das Ende. Das Ende fängt an, wenn wir akzeptieren, dass jemand liegt. Wenn wir jemand, der Krebsdiagnose hat, sagen, ja, damit musst du jetzt leben, Schwester. Du hast schon noch 3 Monate, stell dich doch nicht so an, ist doch lang. Monat hat 30 Tage, sind noch 90 Tage für dich, freu dich doch. Dann haben wir uns eins gemacht. Oder wir bleiben stehen. Sagen wir, bleiben stehen. Ich habe euch doch mal das Bild gegeben mit diesem Apfelbaum, der alleine auf dem Acker steht. Das sind die hässlichsten Bäume. Lauf mal über den Acker, wo es so noch, es gibt ja nicht mehr viele, werden ja alle umgehauen durch die EU. Sondern nur noch ein paar Apfelsorten geben, die auch noch genmanipuliert sind. Aber so eine alte Apfelsorte oder ein Birnbaum oder ein Kirschbaum, die haben ganz viele Äste verloren. Die sehen richtig aus wie aus einem Horrorfilm. Aber die haben tiefe Wurzeln, die stehen da schon eine Weile. Und wo der Sturm Lothar war und wie die alle hießen, Schwarzwald, diese ganzen Fichten, dong, 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 ganze Schneisen, tausende von Bäumen umgefallen. Ja, warum? Die haben sich auf den Nebendran verlassen. Haben gesagt, oh, ich stehe doch im Wald, brauche ich doch nicht viel machen. So sind Christen in irgendeiner Christengruppe. Ja, die Schwester betet immer so laut. Die betet, jedes Mal betet die für alle. Ich brauche nicht beten. Ich verlasse mich, ja, und der Wind kommt, bumm, 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 bumm. Manchmal ist es einsam alleine auf dem Feld. Manchmal weht der Wind ganz heftig. Aber du bleibst stehen. Und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist in dieser Zeit mit uns tun will, auch für unsere Geschwister in Österreich, die zuhören und die in der Schweiz zuhören. Das ist weltweit egal. Gott will, dass deine Wurzeln tief gehen, damit du, wenn der Sturm kommt, stehen bleiben kannst. Sagen, davon stirbt man nicht, davon geht man nicht unter. Nein, kein Arzt ist ein Prophet, sondern das Wort ist mein Prophet. Und da steht, kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Amen. Jede Krankheit ist illegal. Der Teufel kommt auf einem Weg, ich widerstehe ihm und er flieht auf sieben. Das ist das Wort. Aber das kostet eine Entscheidung. Das Gesetz zu missachten ist leicht. Zu sagen, ja, jetzt kommt da ein homosexuelles Paar, dann akzeptieren wir die halt. Das hatten wir ja übrigens auch schon, wo mich jemand angefragt hat, ob das okay ist, wenn die kommen. Da habe ich gesagt, warum wollen die kommen? Ja, die suchen eine Gemeinde, wo sie akzeptiert sind, sei sind sie hier falsch. Warum? Weil wenn ich sie reinlasse und es akzeptiere, signalisiere ich allen anderen, ihr seid auch willkommen. Der Mensch ist willkommen, aber nicht die Sünde. Und wenn der Mensch sich nicht trennen will von der Sünde, ist er hier nicht willkommen. Punkt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und da gibt es noch ein paar knallhartere Bibelstellen, wo die Bibel sagt, solche Menschen meide und so weiter. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Epheser 3, Abvers 14 bis 21. Und das ist ein Gebet. Und das können wir auch beten. Das ist die Hausaufgabe für die Woche. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Hier geht schon los mit Demut. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist, das haben wir heute schon gehört, an dem inwendigen Menschen. Gestärkt zu werden durch seinen Geist, nicht durch Programme, nicht durch Äußerlichkeiten, nicht durch irgendwelche menschliche Handauflegung, sondern durch seinen Geist, am inwendigen Menschen, jetzt kommt's, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, das haben wir gerade gelesen, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Jetzt, warum? Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und hier sind wir in einer vierdimensionalen Welt. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Länge, Breite, Höhe kann ich berechnen, die Tiefe nicht. Wie berechne ich die Liebe? Wie tief ist deine Liebe? Schau dir die Früchte an. Da kann man sie nicht etwa einschätzen, aber berechnen kann man es nicht. Aber die Bibel sagt hier, wir sollen uns nach diesen vier Dingen ausstrecken, damit wir begreifen können, welches die Breite, die Länge, Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, Vers 19, damit ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Sag mal, die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft. Das ist der Weg, das ist das Ziel, die Liebe Christi. Wir produzieren nicht perfekte Christen oder perfekte Heilige. Wir wollen Gläubige haben, die in der Liebe Christi gewurzelt und gegründet sind. Das seid ihr, das weiß ich. Sonst wärt ihr nicht mehr da. Die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr zur ganzen Fülle Gottes gelangt seid oder erlangt habt. Ist das cool? Gott will, dass du zur ganzen Fülle Gottes kommst, zur Erkenntnis der ganzen Fülle. Leute, das ist der Hammer. Der hat dich auserwählt dazu. Kann ich nicht verstehen, aber er macht's. Doch, ich kann es sehr wohl verstehen. Wenn wir in die Welt schauen, wer ist da weise, wer ist da berühmt, wer steht für Wissen? Die Menschen meinen viel zu wissen. In jeder Sendung mittlerweile, ja, Millionen Jahre alt, oh, der Grand Canyon, hat sich der Colorado River durchgefressen, in ja, Millionen. Oh, ich kann es nicht mehr hören, mir hängt es zum Hals raus. Ja. Die Evolution und was sie alles erzählen, in einer Überzeugung. Es hat Bumm gemacht, aus nichts und alles entstand, von nichts, nichts. Ich habe schon ein paar Mal probiert, an die Evolution zu glauben. Ich bin zu meinem Konto und habe gesagt, nichts hat sich getan. Nichts. Dann habe ich mir eine Eiswaffel gekauft und habe ich für die Kugel gehofft. Na, nichts. Dann habe ich es schon an Silvester probiert, wo es ganz oft knallt. Da war ganz viel Urknall. Nichts. Nichts ist passiert. Es gehört viel mehr Glaube dazu, an den Urknall zu glauben, als dass es einen Gott gibt. Aber wir sind vor denen, die doofen. So, das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, was der Vater über uns sagt, was der Vater über uns denkt. Die Erkenntnis des Christus übertrifft jede Erkenntnis. Die Erkenntnis des Christus übertrifft jedes Wissen. Und wenn ich jetzt in mein Leben schaue, wie lange ich schon über Christus lernen darf, predigen darf, tiefer hineintauchen darf, dann sage ich, ich gehöre zu den Professoren Gottes. Das Beispiel hinkt. Aber du und ich, wir gehören zu den Professoren Gottes. Wir gehören zu den weisesten Menschen dieser Welt. Wir kennen die Wahrheit gegen jede Form der Lüge. Leute, das ist ein Gnadengeschenk. Wir wissen, eine Diagnose eines Arztes hat für mich null Bedeutung. Null. Warum? Weil ich über dieser Dimension stehe. Weil ich nicht Länge, Breite, Höhe aufhöre, sondern ich in der Tiefe wandle. Ich wandle in der Tiefe Gottes, in der Beziehung mit Gott. Ich spreche zu etwas, was noch nicht ist und es wird. Das können die Menschen in der Welt nicht. Wir können das, weil Gott uns diese Kraft gegeben hat und diese Zusage gegeben hat. Ich rede nicht von Boogity-Boo, was die Satanisten machen. Boogity-Boo kostet immer einen Preis. Du bekommst etwas von ihm und du zahlst einen viel höheren und schlimmeren Preis dafür. Bei Gott, wenn bei Gott etwas in Existenz gesprochen wird, dann darfst du das behalten. Das gehört dir, ist ein Geschenk, ist Teil deines Erbes. Und auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus. Gott kann überschwänglich tun. Der ist nicht geizig, den muss man nicht 100-mal bitten, bis er dann nach dem 99. Mal endlich Ja sagt, dem überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Seine Kraft wirkt in uns. Dem sei Ehre in der Gemeinde. Die Gemeinde ist immer Ekklesia, Gemeinschaft, wo Christus im Mittelpunkt steht und Menschen dazukommen. Und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Amen. Wir sind am Ende der Predigt für heute. Wir feiern gleich noch Abendmahl miteinander. Und ich habe die Woche was gehört von einer anderen Gemeinde, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und zwar haben die eine Idee gehabt und die finde ich gut. Und die möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr das wollt. Und zwar, die haben einen Sparringpartner gewählt in der Gemeinde. Einen Sparringpartner. Was ist ein Sparringpartner beim Boxen? Einer hat die Boxhandschuhe an, boxt, und der andere hat diese Aufschlagsding an der Hand. Und dann boxst du da immer und der bewegt sich ein bisschen und dann musst du immer die Faust erwischen. Und dann wechseln die und dann haut der andere und der fängt es auf. Und das bedeutet, ihr habt jetzt mal ein paar Tage Zeit, euch das zu überlegen. Aber die machen das dort so, die suchen sich einen Sparringpartner, meistens Frau und Frau, Mann und Mann. Ich habe schon meinen Sparringpartner. Und dann kannst du alle Dinge, am besten ihr telefoniert täglich miteinander, wenn ihr das könnt und möchtet. Ansonsten jeden zweiten Tag oder so. Ist wichtig, dass ihr nicht einmal in der Woche macht, sondern dass ihr einen Sparringpartner habt, einen Gegenüber, wo ihr spürt, mit dem kann ich alles tauschen. Ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, ich habe da einen Lichtblitz gehabt. Ich möchte den mit dir teilen. Und der andere sagt, wow, cool, wow, wow, das war jetzt gut, dass du mir das gesagt hast. Versteht ihr, was ich sagen will? Wo du eine Not hast, du rufst an, sag, komm, lass uns zweimal kurz beten. Dein Sparringpartner. Ja, wo ihr nicht mehr alleine seid, sondern wo du einen Gegenüber hast. Und das braucht Vertrauen, das braucht Glauben, das braucht Liebe. Und da kann ich euch nicht helfen, da müsst ihr selber gucken, wer passt zu mir. Manche von euch praktizieren das schon, glaube ich, ohne das jetzt Sparringpartner zu nennen. Aber ich habe das so gespürt, wie der Heilige Geist mich nicht mehr losgelassen hat, die Woche, wo ich das gespürt habe. Und auch die Leute, die im Internet zuhören, ich möchte euch das nahelegen, sucht dir einen Sparringpartner. Und wenn es nicht anders geht, dann wenn das geht, dann nimm dein Ehemann, deine Ehefrau, egal wen, oder dein Kind, wo gläubig ist. Aber besser ist es jemand Fremdes, denke ich, wo du dich austauschen kannst. Versteht ihr? Wo du merkst, oh, wir beide können im Geist fließen. Wo du sagen kannst, hey, gestern im Gottesdienst, die hat mich wieder so und so behandelt. Und du sagst, ach komm, das hat doch die nicht so gemeint. Komm, wir beten schwind dafür. Versteht ihr, wo ihr geistlich euch austauscht, wo etwas fließt, bevor es irgendwie ein Geschwür wird, dass ihr gleich Salbe drauf macht, gleich die Warzentinktur, bevor das Ding riesig wird. Weg mit der Warze. Amen. Habt ihr verstanden, um was es geht? Teilt es mit anderen, teilt es mit Leuten aus der Gemeinde, die jetzt nicht da sind. Sucht euch einen Sparringpartner, wo ihr merkt, wow, das wäre cool. Ihr könnt erst mal ganz langsam anfangen, bevor ihr gleich macht. Einfach so, wie ihr spürt, wie ihr spürt. Ich habe meinen Sparringpartner, wo ich fast täglich telefoniere und mich austausche und Sachen bespreche, sagen, komm, lass uns beten, wo auch die Telefonleitung frei ist, wo ich weiß, wenn ich da anrufe, werde ich jetzt nicht komisch angeguckt oder bequatscht. Versteht ihr, was ich meine? Wo ich ein Vertrauen habe. Ich glaube, das wird euch gut tun. Glaubt ihr das auch? Das heißt, ich gebe 50, ich empfange 50. Oder ich gebe 100, empfange 100. Könnt ihr euch raussuchen, wie ihr wollt. Wo ihr merkt, wow, da ist was da, da fließt was. Und wenn nicht, wenn ihr noch keinen habt oder nicht wisst, wer, dann betet doch einfach dafür, dass sich da eine Tür öffnet. Vielleicht ist es jemand, wo du nie gedacht hättest und du merkst, hey, wenn wir quatschen. Und ich glaube, es ist besser, wir beten am Telefon miteinander, als dass wir übereinander quatschen ständig. Stell dir mal vor, das wieder und hier wieder und da und das klappt nicht und das funktioniert nicht. Das bringt niemand was. Ja? Oder ihr habt so ein Vertrauensverhältnis, wo ihr darüber reden könnt und dann aber sagt, so, und jetzt gehen wir ins Gebet und beten darüber. Das ist gut, oder? Ich glaube, das ist wichtig. So, jetzt gehen wir ins Abendmahl. Wollen wir aufstehen? Nimm's mit auf, Sammy. Tauchen wir ein mit dem, was wir heute gehört haben. Tauchen wir tief ein. Und wenn du das Brot in der Hand hältst, mach dir bewusst, das ist der Sieg, den Jesus für uns errungen hat am Kreuz. Wo er sagt, ich bereite einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das, was Barbara heute Morgen gesagt hat, auch hier in den Räumen, wo jetzt so viele Gruppen sind, die nicht so toll sind, die hier einen Saustall hinterlassen und für uns Sonntagmorgens immer eine Mordsherausforderung ist, sich nicht aufzuregen, den ganzen Mist der Woche wegzuräumen. Ich habe heute Morgen die Toiletten geputzt, die haben aussehen wie schon lange nicht mehr. Es kostet mich Überwindung, es kostet mich Nerven, es kostet mich manchmal alles. Die Toiletten putzen ist für mich kein Problem. Aber dass immer jeden Sonntag irgendwas ist, kostet Herausforderung. Und so wie Bärbel heute Morgen gesagt hat, hey, nimm das doch mal so, dass du einen Tisch im Angesicht der Feinde hast. Amen. Der Teufel will, dass wir uns hier aufregen. Der Teufel will, dass du dich über deinen Nächsten aufregst. Der Teufel will, dass du dich am Arbeitsplatz aufregst. Der Teufel will, dass du dich überall aufregst. Aber Jesus hat gesagt, ich habe diese Welt überwunden. Und wenn du das Brot in der Hand hältst, dann weißt du, du hast Anteil an seinem Sieg am Kreuz. Du hast Anteil daran, dass er sein Leib hat zerschlagen lassen, dass der neue Leib frei ist. Und ich liebe das Abendmahl. Ich liebe es als Proklamation gegen den Feind, gegen die Mächte der Finsternis. Ich liebe es als Proklamation für Jesus zu sagen, weil er hat gesagt, so oft ihr das tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Herr, und wir denken heute Morgen an dich. Wir denken an deine Schmerzen, an deine Schläge, an deine Peitschenhiebe, an deine Nägel, an dein Atemnot am Kreuz und einem letztendlich bitterlich Sterben am Kreuz, auf das es uns erspart bleibt. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Darfst du das Brot essen jetzt? Dasselbe gilt, wenn du das Gläschen in der Hand hältst, mit Traubensaft als Symbol für sein Blut, Da darfst du bekennen, es ist der neue Bund in seinem Blut. Der neue Bund, nicht der alte Bund vom Halten des Gesetzes. Es ist der neue Bund der Liebe, wo das Gesetz in die Herzen geschrieben ist, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, du liebst den Herrn und darum hältst du das Gesetz. Du darfst dem Teufel bekennen, ich gehöre Jesus und dir muss ich gar nichts beweisen. Der Teufel kommt oft und sagt, und du willst Christ sein und du willst gläubig sein und du willst, nee, du willst nicht, du bist. Du bist ein Sohn des Allerhöchsten. Amen. Du willst nicht ein Sohn sein, sondern du bist ein Sohn des Allerhöchsten. Und du gehörst zur Braut. Halleluja. Und Jesus hat den Preis bezahlt und er macht dir das bewusst heute Morgen. Stell dir vor, du sitzt am Tisch und Jesus sitzt mit dir am Tisch und lacht mit dir und drumherum huschen die Dämonen. Du nimmst gar keine Notiz mehr von den Mächten der Finsternis, weil du dich auf Jesus fokussierst und dein Blick ist in seine Augen. In seine Augen. In seine Augen. Halleluja. Halleluja. Der neue Bund in seinem Blut.